Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzwei
und Annette Schabun. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören.
Was haben wir denn heute für euch im Gepäck? Heute wollen wir beiden darüber sprechen, mit dir, mit euch, über die Frage, bist du schon in Therapie oder noch im Coaching, dein Leben als Normalneurotikerin? Denn was ganz klar ist, die Coaching-Branche boomt, die Persönlichkeitsentwicklungsbranche boomt. Und wir haben uns gefragt, warum ist das eigentlich so? Und inwiefern ist das nützlich? Und wann kann es sogar vielleicht die Sache, deinen eigenen Prozess verkomplizieren?
Genau. Wenn ich zum Beispiel mein Instagram aufmache, dann sehe ich super oft ganz viele Anleitungen, wie man sich selbst optimieren kann, was man vielleicht noch in seinen Alltag einbauen könnte. Natürlich ein gesundes Frühstück, idealerweise eingebettet in eine umfangreiche Morgenroutine. Und tatsächlich fängt für mich da schon das große Fragezeichen an. Was bringt es denn eigentlich und ist es auch immer für jeden das Richtige? Denn für mich ist es wichtig, in solchen Prozessen auch mal zu gucken, wie ist denn ein Individuum gestrickt. Also hilft mir denn eine Morgenroutine? Denn das kann natürlich auf jeden Fall für bestimmte Prozesse sinnvoll sein. Mhm. Andersrum kann es aber auch für Persönlichkeitsstrukturen, die ohnehin schon sehr starr und rigide sind, vielleicht eher kontraproduktiv sein. Und da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer einsteigen. Die Steffi ist ja Human Design Coach. Vielleicht kannst du aus diesem Blickwinkel was dazu sagen, und ich habe da auch noch so einen körpertherapeutischen Ansatz, der dazu ganz gut passt.
Mache ich sehr gerne. Ich habe nur gerade noch so den Impuls gehabt, noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, ja, wieso boomt denn eigentlich diese Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsbranche gerade so? Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern was ich erlebe in meiner Praxis und auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis, die allermeisten Menschen und wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren noch mal verstärkt, haben ja irgendwie das Gefühl von, irgendwas ist noch nicht richtig bei mir, irgendwas stimmt nicht. Ich bin nicht fröhlich, wie ich es gerne wäre oder wie es vielleicht früher mal war. Mir fehlt was. Es ist einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Und aus diesem sehr schwammigen Gefühl heraus fängt man dann an zu recherchieren, was könnte ich machen, damit es mir besser geht, ohne wirklich genau geguckt zu haben, woran liegt das denn eigentlich? Und wenn ich dann online gehe, dann habe ich eben, was du gerade schon gesagt hast, ne, zigtausend Möglichkeiten in alle verschiedensten Richtungen, mir irgendwas rauszufischen, was ich ausprobieren kann. Und ne, immerhin probiert man was aus, das ist ja schon mal eine gute Sache. Aber es führt halt dazu, dass man irgendwann komplett verwirrt ist. Weil ja, ich habe eine Sache ausprobiert und das war es aber noch nicht. Dann kombiniere ich noch was anderes dazu, dann verwerfe ich alles, dann probiere ich das Allernächste. Ja, und jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage und zum Thema Human Design, weswegen ich das so liebe. Es ist auch nicht die Antwort auf alles, aber für mich oder für uns ja auch beide ist eben ein zentraler Punkt zu gucken, wer bin denn eigentlich ich? Also was bringt der jeweilige Mensch denn eigentlich mit? Was ist denn mein Weg? Was sind meine Potenziale? Was sind meine individuellen Gegebenheiten und meine individuellen Wünsche? Und da kann Human Design auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool sein. Ich erlebe sehr häufig, dass die Menschen gar nichts wirklich bahnbrechend Neues über sich erfahren, sondern eher so ein, ach so, das bin ja ich, ja stimmt, das weiß ich eigentlich schon die ganze Zeit. Und dass dann so eine Ruhe reinkommt und man es schafft, viel leichter den eigenen Weg zu gehen und sich eben nicht so krass ablenken zu lassen von, ich brauche eine strikte Morgenroutine oder ich muss einfach täglich mein Yoga machen oder ich muss irgendwie, weiß ich nicht, abends noch einen Spaziergang machen, bevor ich ins Bett gehe oder sowas, sondern ja, einfach anzufangen zu gucken, wer bin ich und was tut mir wirklich gut, was sind die Dinge, die ich mitbringe, etc. pp.
Hm. Ja. Und ich glaube, das ist auch genau der treffende Punkt, nämlich dieses sich auseinandersetzen mit dem Selbst ist nicht immer das Allerangenehmste, was man tun kann. Das ist uns schon bewusst. Und gleichzeitig glauben wir beide, dass es der Schlüssel ist, um auch wirklich was nachhaltig verändern zu können. Also ich kann natürlich, wie wir schon gesagt haben, x Sachen darüber stülpen und versuchen, so meinen Ausgleich zu finden, in mehr Zufriedenheit zu gelangen. Und es gibt ja in der Gestalttherapie so eine paradoxe Theorie der Veränderung, die sagt, also ich fasse sie für euch so zusammen, wenn man erstmal akzeptiert, was ist, nur dann kann man wirklich auch in die Veränderung hineinstarten. Also fängt an mit einem Akzeptieren, so bin ich jetzt, so desolat ist mein Zustand, wenn er denn so ist, ja. Und was mache ich denn jetzt? Aber auch mal das zu spüren, ne, das ist auch so ein bisschen was für uns wichtig ist. Es ist nicht immer alles eitel, Sonnenschein und Happy Vibes only oder Good Vibes only, sondern es ist tatsächlich auch da, also es ist auch eine Daseinsberechtigung von Gefühlen, die nicht ganz so angenehm sind, ohne dass man in Trauer versumpfen muss.
Ja, ja. Und bleiben wir mal bei dem schönen Thema Morgenroutine. Es kann ja sein, dass eine Morgenroutine mir Unterstützung bieten kann. Aber nochmal, wenn ich zuerst hinschaue, was ist denn eigentlich die Ursache oder ne, wo liegt bei mir persönlich die Wurzel? Ja, das ist ein bisschen unangenehm, unter Umständen. Muss es aber auch nicht sein. aber dann kann ich halt wirklich wirkungsvoll etwas verändern und schauen, ist die Morgenroutine etwas, was mir hilft? Und dann wird die Morgenroutine möglicherweise auch eine Veränderung bringen. Wenn ich einfach, weil es mir gerade nicht so wohl zumute ist, anfange eine Morgenroutine zu starten, dann ist das nichts anderes als eine Ablenkung von diesem Unwohlsein. Ne? Also da sind wir wieder bei der Annahme, bei der Frage, was wäre, wenn es einfach so sein dürfte, wie es gerade ist. Für einen Moment. Wenn wir erstmal sagen, okay, das ist jetzt mein Status quo, was auch immer das genau bedeutet. Und ich fühle aber, dass das nicht mein Idealzustand ist. Und da geht es für mich auf keinen Fall darum, irgendwie das Beste selbst zu werden, sondern vielmehr zurückzufinden in so diese wahre Selbstsituation.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß absolut, was du meinst. Und wenn ich ja das oft lese, werde die beste Version deiner selbst, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich jetzt was, wo ich eher von, also mich nicht angezogen fühle. Also, weil ich finde, das ist so ein, wie nennt man das, Selbstoptimierungswahn, der aber nicht auf einer gründlichen Analyse von dem fußt, was eigentlich gerade mein Thema ist. Oder wo kommt es denn her, dass ich mich nicht gut genug fühle? Wo kommt es denn her, dass ich kontinuierlich unzufrieden bin, obwohl ich vielleicht alles habe, was man so haben muss? Ja, einen tollen Mann, 5 Kinder, ein Haus, also alles, ein schönes Auto. Alles das habe ich und ich bin trotzdem nicht zufrieden. Woran könnte das denn liegen? Ja, dann muss ich da immer weiter und immer höher, schneller weiter. Mhm. Genau, da lohnt es sich, glaube ich, nochmal hinzugucken. Und wie Steffi schon gesagt hat, die Folge heißt ja, bist du schon in Therapie oder noch im Coaching? Weil ihr wollt ja jetzt sicher wissen, ja okay, jetzt habt ihr gesagt, man muss da mal genauer hingucken. Und wie macht man das denn eigentlich? Also wie guckt man denn da hin? Wer kann mir denn da helfen? Allein kriege ich das vielleicht gar nicht organisiert oder weiß nicht genau, welche Tools nutze ich dazu? Wo setze ich denn da an, Steffi?
Ja, und reicht es nicht vielleicht auch mit meiner Freundin zu sprechen? Ne? Das ist etwas, was ich häufiger mal höre, wenn ich gefragt werde, und was machst du so beruflich? Und ich sage, ich bin Coach, dann fangen viele Leute lustigerweise automatisch schon an zu erklären, dass sie schön, dass du Coach bist, bestimmt ganz wichtig, brauche ich aber nicht, weil ich habe ja Freunde. Ja, also was macht ein guter Coach im Vergleich zu einer Freundin oder einem Freund? Er begleitet dich und da nicht, was macht ein Coach, sondern was macht ein guter Coach oder eine gute Coach? Sie begleitet dich in deinem Prozess. Das heißt, sie stülpt dir nicht ihren Weg über oder seinen Weg. Das sehe ich nämlich auch recht häufig. Ja, ich habe diesen Weg gewählt, um mich besser zu fühlen und das ist jetzt der einzig wahre Weg. Nein, eine gute Begleitung, professionelle Begleitung schaut, wo stehst du und unterstützt dich darin, deine Lösung zu finden und deine Wahrheit in dir selber zu entdecken. Und es geht da nicht darum, irgendwie, das ist ja sowieso auch die Abgrenzung zwischen Coaching und Therapie, es geht nicht darum, irgendwie in der Tiefe deines Seins zu wühlen und nochmal vielleicht sämtliche schmerzhaften Erinnerungen und Erfahrungen auszugraben, sondern es geht eben mehr darum, einen Weg zu finden, ja, deine innere Weisheit anzuzapfen, um dann einen guten Weg, eine gute Lösung für deinen Wunsch, für dein Anliegen zu finden.
Hm. Ja, und da würde ich ganz gerne nochmal ergänzen, dass, also gerade weil, wie wir gesagt haben, dieser Markt wahnsinnig groß mittlerweile ist, für mich ist es auch wichtig, also diese Prozessbegleitung beinhaltet ganz viele Fragen, die dir gestellt werden und ganz wenig bis keine Tipps und Ratschläge. Ja. Denn diese Ergebnisse, die in einem Coaching-Prozess entstehen, die gehören ganz allein dir und da kann ich oder der Coach ja ganz wenig reinschauen, was passiert denn gerade, während wir hier sprechen bei dir oder was geht da vor und alles, was ich dir von außen versuche, als gut gemeinten Ratschlag mitzugeben oder wo ich dir etwas erkläre, dich belehre. Ich glaube, da bin ich etwas übergriffig dann in dieser Art und Weise. Das ist ja meine Haltung dazu.
Ja, meine auch. Wobei ich schon feststelle, dass es hilft, und das ist ja auch ein Grund, weswegen wir hier überhaupt sprechen, wenn wir unser Menschsein ein bisschen besser verstehen und wenn wir anfangen, so die Feinheiten in uns selbst, diese kleinen Mechanismen besser zu verstehen. Also ich habe beispielsweise auch schon gehört, so dieses, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich soll mir das Thema nicht angucken, nachdem genau diese Person vorher darum gebeten hatte, sich begleiten zu lassen. Das ist dann vielleicht gar nicht das Bauchgefühl, sondern das ist, ja, so ich nenne es immer das Ego, so dieser innere Beschützer, der möchte, dass das alles so bleibt, wie es ist, weil das ist gewohnt und dadurch sicher. Und da darf man eben schon lernen zu verstehen, was passiert denn in mir, weil man dann ein bisschen besser durch diese ganzen Wege manövrieren kann sozusagen.
Ja, da ergänze ich mein Beispiel von unserem Gehirn ganz gerne, das Veränderungen nicht besonders gut mag. Mhm. Also unser Gehirn ist so der Typ Never Change a Running System. Und da nehme ich mal ein Beispiel, das wir wahrscheinlich alle gut nachvollziehen können, wenn ich mir vornehme, dass ich zukünftig mehr Sport machen möchte. Bisher habe ich das so gehandhabt, dass ich nach der Arbeit nach Hause gegangen bin, mich aufs Sofa gesetzt habe, entweder gegessen oder Fernsehen oder was immer mich entspannt. Und dadurch hat mein Gehirn gelernt, okay, so ist unser Prozess. Und wenn ich dann da sitze und Fernsehen schaue, dann schütte ich den Hormoncocktail für Entspannung auf. Ich fasse das jetzt ein bisschen vereinfacht zusammen. Ich glaube, das Prinzip wird klar. Wenn ich jetzt entscheide, okay, jetzt mache ich was anderes, ich gehe nach der Arbeit nochmal eine Runde spazieren, laufen, zum Fitnessstudio, was immer, da wird das Gehirn sagen, Moment mal, was ist denn dann mit dem Hormoncocktail? Das habe ich jetzt aber anders gekoppelt. Ich möchte, dass wir das weiterhin machen. Ich werde jetzt mal überlegen, was finde ich denn da für Mechanismen, um dieses Couchsitzen wieder zu etablieren. Nämlich der Hormoncocktail, der fehlt, wenn ich das nicht ausschütte. Das führt dazu, dass man bestimmte Sachen über einen gewissen Zeitraum machen muss, um eben dieses vermeintliche Bauchgefühl, das sich dann manchmal als Bauchgefühl tarnt, das aber eigentlich vom Gehirn gesteuert ist, zu überlisten. Und deswegen kommen auch solche Sachen zustande wie 30 Tage Morgenroutine etc. Denn die haben natürlich auch eine gewisse Funktion. Also wenn man was über einen bestimmten Zeitraum macht, etablieren sich neue Verknüpfungen im Gehirn und es wird wieder ein Wohlfühlgefühl etabliert. Aber das steckt zum Beispiel auch dahinter. So, jetzt wieder zurück. Was ist nochmal dieses Coaching? Bist du denn schon in Coaching oder Therapie? Warum eigentlich Therapie statt Coaching?
Ja, insgesamt, das hast du vielleicht schon rausgehört aus meiner Aussage eben, wenn ich sage, ich bin Coach. Das ist eine gute Sache, brauche ich, aber nicht, ich habe ja Freunde. Letzten Endes ist es eben immer noch so ein bisschen verpönt. Coaching geht schon besser, Therapie ist Andererseits haben wir jetzt eben im Vorgespräch auch schon festgestellt, dass Menschen zu uns kommen und uns um eine Therapie bitten, wo es eigentlich gar keine klassische Diagnosestellung geben kann nach diesem ICD-10, nachdem wir therapeutisch arbeitenden Menschen ja vorgehen, in dem alle Krankheiten mit ihren Symptomen gelistet sind. Das ist gar nicht immer gegeben. Also wann gehe ich denn jetzt wohin? Ja, wann lasse ich mich von wem unterstützen? Wir haben da vielleicht beide auch eine etwas kontroverse Meinung. Ganz klassisch ist es ja so, dass Coaching dafür da ist, zielorientiert an einer Lösung zu arbeiten für ein bestimmtes Anliegen deinerseits und Therapie in die Vergangenheit blickt und schaut, wo ist die Ursache für dein Problem, für deine Blockade und wie kann hieraus dann eine Lösung stattfinden. Also das ist so diese ganz klassische, auch gesetzmäßige Unterscheidung. Das heißt, im Coaching arbeite ich eigentlich nicht mit vergangenen Themen, sondern immer nur mit der Zukunft.
Vielleicht ergänzend noch, weil wir es jetzt schon angerissen haben, natürlich gibt es auch psychische Krankheiten, die abgegrenzt werden. Also wo, keine Ahnung, wenn eine Schizophrenie vorliegt, dann hilft eine bestimmte Medikation, die auch in dem Fall ein Psychiater allein verschreibt. Also es gibt da auch nochmal wirkliche Krankheitsbilder, die sozusagen behandlungswürdig sind mit Medikamenten. Mhm. Das würde auch zum Beispiel nicht in ein Coaching gehören. Ja, also das ist so, es gibt so ein paar gesetzmäßige Abgrenzungen und gleichzeitig wollte ich Steffi noch auf was anderes hinaus, wo unsere Meinung eventuell etwas kontrovers ist.
Ja, denn also auch meiner eigenen Erfahrung nach habe ich viel bessere Veränderungen, Transformationen in Coaching-Sitzungen gehabt als in klassischer Therapie. Denn auch mit Coaching kann man Themen auflösen, die in der Vergangenheit liegen, beispielsweise mit Glaubenssatzarbeit oder mit Systemaufstellungen. Ja? Die befassen sich ja auch mit dem, was irgendwann mal in deinem Familiensystem vorgefallen ist oder eben mit einem Glaubenssatz, der auf einem Vorfall oder einer Erfahrung basiert. Und das sind klassische Coaching-Themen und die sind extrem wirkungsvoll. Ne? Also Glaubenssatzarbeit ist ja unbedingt eins meiner Steckenpferde, weil ich da so, so gute, wirkungsvolle Erfahrungen mit erziele in recht kurzer Zeit. Und das ist etwas, was eine Freundin, ein Freund nicht abbilden kann und ja auch nicht soll. Wir haben ja Freundschaften dafür, dass wir uns auch gegenseitig ein Stück weit bestärken, auch wenn ich jetzt eher eine Freundin bin, die gerne den Spiegel vorhält und sagt, oh, ich sehe da was, das du nicht siehst. Und ich wünsche mir das auch von meinen Freundinnen und Freunden, aber grundsätzlich ist ja eine Freundschaft dafür da, dir auch zu sagen, dass du großartig bist, dich daran zu erinnern, wie großartig du bist. Das vergessen wir in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungswahn und Optimierungswahn oft. Und ein Coach kann dich da halt ganz anders und neutraler begleiten. Und der darf dir durchaus auf seine persönliche Art und Weise auch aufzeigen, wenn du dich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle vergaloppiert hast und darf dich da eben rausbegleiten.
Mhm.
Aus der Sackgasse sozusagen, ja.
Und tatsächlich geht es auch gar nicht im vordergründig gar nicht darum zu sagen, Coaching ist besser als Therapie. Nee. Oder, ne, also wir sind beide natürlich in der glücklichen Situation durch unsere Ausbildung und Qualifizierung, dass wir beides anbieten dürfen und vielleicht auch nicht so trennscharf sein müssen, rein von den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und gleichzeitig ist es nur noch mal so eine Ermunterung, wenn du Unterstützung brauchst, es ist total legitim, dir in bestimmten Themen Unterstützung zu holen, auch schon frühzeitig, ohne dass ein pathologischer Krankheitswert vorliegt. Ne? Und das kannst du durchaus auch im Coaching tun. Mhm. Es ist aber auch fein, wenn du ein gutes Vertrauensverhältnis zu einer Person hast, die Therapie anbietet. Also nur vielleicht als kleiner Motivator, dass du sagst, okay, ich gehe mal in eine Coaching-Sitzung, ich schaue mir das mal an, wie kann ich denn da Unterstützung finden? Denn was natürlich auch noch ein Unterschied ist, so diese ganz klassische, nennen wir es mal Gesprächstherapie, ist ja schon sehr langfristig angelegt. Also das ist wahrscheinlich schon über einen Zeitraum von, sagen wir mal, keine Ahnung, einem Jahr oder so geht. Wenn du aber eine akute Krise hast und sagst, ich brauche aber jetzt mal irgendwie, muss ich mal diesen Glaubenssatz angucken, der gerade aufgetaucht ist, vielleicht ist er auch noch nicht aufgetaucht, du hast nur so ein dumpfes Gefühl. Das wäre doch mal was, wo ich jetzt einen Coach als Unterstützung mir suche. Ne, also nehmt es mal so als einen Impuls für euer Leben als ja normal Neurotiker, Neurotikerin. Denn das vielleicht nochmal dazu, also das habt ihr bestimmt schon mal gehört, neurotische Themen, das sind zum Beispiel auch im ICD-10 geschlüsselt, aber so dieses normal Neurotische, was noch keinen Krankheitswert hat, das tragen wir ja alle in uns.
Mhm.
Und das ist auch ja fein und darf sich manchmal strange anfühlen. Und kann mit Unterstützung oder manchmal auch alleine aufgelöst werden.
Mhm. Ja, ich habe mal einen Therapeuten sagen hören und das hat mich sehr inspiriert. Zu mir darf man nicht dann erst kommen, wenn man am Strick baumelt, sondern wenn man einen Raum sucht, sich selbst zu entdecken. Und ja, den habe ich mir sehr zu Herzen genommen und letzten Endes ist das auch meine Idee, ja, und zwar von beidem, von Coaching und Therapie. Wenn du das Gefühl hast, es kann etwas geben, was dir hilft und du findest aber den Weg dahin nicht, du kriegst es irgendwie nicht aufgelöst, dann ja, such dir einfach jemanden, bei dem du dich wohlfühlst und bei dem du das Gefühl hast, dass er dir helfen kann, dich selbst zu finden. Ja? In dir selbst die Wahrheit zu finden oder eine Befreiung zu finden. Denn ja, das ist normal, dass wir im Laufe unseres Lebens Themen sammeln, Glaubenssätze anhäufen. Also jeder hat Glaubenssätze, ob man die jetzt an sich erkennt oder nicht. Ob das sowas Oberflächliches ist, wie ich finde immer einen perfekten Parkplatz oder ich kriege nie einen Parkplatz. Oder ob es sowas ist wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nur gut, wenn ich viel leiste oder was auch immer. Oder alles, was ich anfasse, geht schief oder alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Ja, egal was es ist, unser Leben ist von diesen Glaubenssätzen geprägt. Und das ist auch gut so und okay so. Und in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, dass uns ja irgendwas im Weg steht zu unserem Glück sozusagen, ja, zu diesem unbeschwerten, grundsätzlich unbeschwerten Gefühl, dass wir mit allen Herausforderungen, die das Leben uns vor die Füße setzt, dass wir mit denen umgehen können. Weil das ist das Ziel. Es geht eben, wir haben es vorhin schon gesagt, es geht nicht um Good Vibes only. Es geht nicht darum, dass uns 24/7 die Sonne aus dem Bobbes scheint, sondern es geht darum, dass wir in uns ausreichend Stabilität finden und Ressourcen finden und uns so gut kennen und manövrieren können, dass wir eben mit all dem recht souverän umgehen können.
Und falls ihr euch jetzt fragt, ne, ich könnte mir vorstellen, was ist denn eigentlich so ein Glaubenssatz? Vielleicht könnt ihr da auch schon mal reinspüren. Die habt ihr wahrscheinlich alle so ganz gut parat. Die Steffi hat jetzt schon ein paar gesagt. Ne? Also, keine Ahnung, ohne Fleiß kein Preis. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sind so die Plakativen, die ihr vielleicht in eurem Elternhaus oder das ist tatsächlich meist in der Kindheit und Jugend geprägt, in eurem Elternhaus, bei den Großeltern, im Verein. Also was euch da immer so entgegengeschallt ist. Das habt ihr wahrscheinlich ein Stückchen weit auch verinnerlicht, denn das ist so ein typisches Glaubenssatz-Ding. Die hat man nicht besonders stark reflektiert, denn was einem damals gesagt wurde, haben wir unreflektiert in uns erstmal übernommen, denn das haben ja die Menschen gesagt, die sozusagen die wichtigsten für uns sind. Und manchmal lohnt es sich, die nochmal nach oben zu holen und zu gucken, schmeckt mir das denn heute noch, taugt mir das denn heute noch oder behindert mich das in bestimmten Bereichen meines Lebens. Man nennt das manchmal auch Introjekte, aber das sind diese Glaubenssätze, zu denen wir mit Sicherheit auch nochmal eine Sonderfolge aufnehmen.
Unbedingt, weil wie gesagt, das ist eins meiner Steckenpferde und ist ja ein Thema, das ich mit meinem Geschäftspartner Martin auch beackere bei Core Change Coaching. Ja, was haben wir für Glaubenssätze, die uns eben nicht mehr ausreichend dienlich sind, um sie zu behalten, wo die Nachteile, die nachteiligen Auswirkungen einfach um ein Vielfaches höher sind als die positiven Auswirkungen, die es immer gibt, auch immer im aktuellen Leben noch gibt. Das bearbeiten wir da genau, aber da können wir separat nochmal drauf eingehen. Genau, aber jetzt hier schon mal vorab. Es gibt einfach viele Dinge, die wir in uns tragen, seien es Glaubenssätze oder auch
alte Muster.
Ja.
Da kann ich vielleicht auch nochmal ein bisschen was zu sagen aus der... Ich bin ja Körperpsychotherapeutin, genau wie die Glaubenssätze sozusagen Introjekt, finde ich eigentlich ein sehr gutes Wort aus der Gestalttherapie, ne? Die sind in uns drin. So haben wir auch genau diese Erfahrungen als Körperhaltungen etabliert und verfestigt. Also das ist ein so, man spricht vom sogenannten Charakterpanzer. Also ja, da machen wir vielleicht nochmal gesondert was dazu, welche Charakterpanzer es so gibt, wie die Körpertypen sind, welche Strukturen man dort erkennen kann und wie man da vielleicht auch mitarbeitet, wenn man denn möchte.
Ja, ja, oft hilft es ja schon, dass man es mal gehört hat und schon so ein kleines Aha-Erlebnis hat, ne? Ich beispielsweise, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wofür so eine leicht buckelige Haltung steht, mein erstes Argument war ja, das ist vererbt. Mein Papa hat diese Haltung auch, meine Oma hat eine sehr ähnliche Haltung gehabt. Aber dennoch ist da ja ein Thema dahinter, was sich eben auch durch die Familie reicht unter Umständen. Das muss ich aber deswegen nicht annehmen, sondern ich kann mir es anschauen, kann rausfinden, jetzt korrigier du mich, wenn es falsch ist, ne? Aber so dieses leicht Buckelige hat immer etwas von Zurückhalten, einen Teil von mir zurückhalten. Und als ich das gehört habe, dachte ich, schau, ja, das passt ja total ins Bild. Und ja, dann kann ich für mich entscheiden, ist es etwas, was ich halt annehme, was einfach so bleiben darf, oder ist es etwas, was mich in irgendeiner Form tatsächlich belastet und mich zurückhält, mein volles Potenzial zu leben? Und wenn das der Fall ist, wie kann ich damit umgehen?
Hm. Ja. Und die habt ihr Steffi jetzt nicht gesehen, aber sie hat es wunderschön vorgemacht. Denn wenn ihr das mal selbst probieren wollt, wenn ihr einen kleinen Buckel macht, kommen eure Schultern nach vorne und schützen einen ganz bestimmten Teil eures Körpers und das ist das Herz. Und gerade dieses Motiv, man nennt das rigide in der Körperpsychotherapie, steht auch für Leistungsorientierung. Und da ist ganz oft dieser Glaubenssatz, ich bin nur gut genug, wenn ich etwas leiste, also Liebe für Leistung dahinter, was dazu führt, dass man sein verletzliches Herz ein bisschen schützen darf oder möchte. Genau.
Also ein guter Impuls. Und dann jetzt auch nochmal vielleicht so ein kurzer Ausflug in die Arbeit mit den Glaubenssätzen. Dann ist nämlich eben die Frage, dient mir das denn noch? Und natürlich ist es für uns alle immer hilfreich, uns zu schützen, ein Stück weit. Aber hey, ich bin erwachsen, ich habe eine gewisse Lebenserfahrung, ich kann auf mich aufpassen und ich brauche eigentlich diese Körperhaltung nicht. Also kann ich entscheiden, dass ich daran arbeite, die loszuwerden und damit ja auch einige Side-Effects, die mit dieser Körperhaltung einhergehen oder mit diesem Grundgedanken einhergehen, mich zu schützen, die werde ich dann auch los bei der Gelegenheit.
Und vielleicht, so, um das nochmal so abzurunden, weil ich es eben auch schon angesprochen habe, ist das auch natürlich ein neurobiologisches Thema. Da spielt wieder auch unser Gehirn eine Rolle, denn im Gehirn werden natürlich bestimmte Haltungen, auch Körperhaltungen, tatsächlich neuronal verknüpft mit, entstanden aus bestimmten Erfahrungen. Und deswegen mag das sich auch so ansehen, als ob das familiär vererbt ist und diese bestimmte Haltung einfach nur, ja, dass das nur ein körperliches Symptom ist. Es ist aber viel mehr, nämlich das, was dahinter steckt. Und ja, was passiert, wenn ich diese Haltung ändern möchte oder was passieren darf, ist nochmal eine neue Erfahrung machen zu wollen oder sich das zu erlauben und so nochmal eine neue Verknüpfung und Vernetzung im Gehirn herzustellen. Aber auch dazu bestimmt noch mehr Details. Wir wollen ja heute in dieser allerersten Folge nochmal eher in die Breite gehen, dann in die Tiefe.
Ja. Genau, ja. Also wir könnten diese Folge wahrscheinlich total in die Länge ziehen, aber mir kommt auch gerade nochmal der Gedanke zu sagen, dass da ja dann auch wieder die Emotionen dazu kommen. Ne? Also es ist alles, es geht so Hand in Hand. Eine bestimmte Körperhaltung ruft eben aufgrund auch der neuronalen Verknüpfungen und der Erfahrungen, die ich gemacht habe, gewisse Emotionen hervor, die zu dieser Körperhaltung passen. Und wenn ich dann die entsprechenden Emotionen habe, bin ich verleitet, in der Körperhaltung zu bleiben, weil diese Körperhaltung zu den Emotionen passt. Und schwuppdiwupp haben wir einen Teufelskreis, aus dem wir so einfach eben nicht mehr rauskommen. Und schon gar nicht, indem wir mit Freunden und Freundinnen reden, die eben über diese Mechanismen gar nicht genau Bescheid wissen und deswegen natürlich auch keine Impulse geben können, aus diesen Kreisläufen auszutreten und das abzuschütteln im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
Ja. Und das könnt ihr alle mal vielleicht so als kleine Übung nach dem Podcast direkt ausprobieren. Es ist fast unmöglich, zum Beispiel niedergeschlagen zu sein, wenn ihr euch ganz aufrecht und freudestrahlend hinstellt. Und das ist genau das, was die Steffi beschrieben hat. Ne? Also da sind die Emotionen auch mit Haltung verknüpft und können auch nochmal umgepolt werden, wenn man das denn möchte.
Mhm. Ja. Genau. Ich glaube, es ist ein wundervoller Punkt, um einen Punkt zu machen.
Ja.
Für diese erste Folge. Und ja, wir haben schon ein paar Themen angekündigt, die also in Zukunft noch auf dich warten. Wenn du deinerseits noch Wünsche hast, lass uns das gerne wissen.
Ja.
Und ansonsten erstmal für heute.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Liebe Grüße.
Ciao.